Lob und Dank sei dem Herrn, dass wir diese kostbare Liebe Gottes besingen dürfen. Und in der Tat, sie hört niemals auf. Wir mit unserer Liebe, die wir meinen zu haben, sie hat vielleicht einen Anfang und ein sehr schnelles Ende. Aber die Liebe Gottes, sie hat keinen Anfang und sie hat kein Ende. Von Anbeginn hat Gott geliebt die Menschheit und er liebt sie bis in unsere Zeit. Und wir sind froh und dankbar, dass auch wir die Liebe Gottes schmecken durften. Lob und Dank sei seinem herrlichen Namen. Lasst uns ein Gottes Wort vor dem Gebet lesen. Aus Römer 15 möchte ich lesen. Römer 15, gleich vom ersten Vers an. Hier sagt Paulus, da haben wir Starken die Pflicht, die Schwachen derer, die nicht so stark sind, zu tragen und nicht Wohlgefallen an uns selbst zu haben. Nein, jeder von uns lebe, dem Nächsten zu gefallen, ihm zum Besten, zu seiner Erbauung, denn auch Christus hat nicht sich selbst zu gefallen gelebt, sondern wie geschrieben steht im Psalm 69, 10, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. So ist ja alles, was vor Zeiten geschrieben worden ist, für uns zur Belehrung geschrieben, damit wir durch standhaftes Ausharren und durch den Trost, den die heiligen Schriften gewähren, an der Hoffnung festhalten. Der Gott aber, von dem standhaftes Ausharren und Trost kommen, möge euch dazu verhelfen, einen einträchtigen Sinn untereinander nach der Weise Christi Jesu zu besitzen, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen könnt. Darum nehmt euch gegenseitig in Liebe an, wie auch Christus euch zu Gottes vor Verherrlichung angenommen hat. Ich meine nämlich, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden zum Erweis der Wahrhaftigkeit Gottes, um die den Vätern gegebenen Verheißungen zu verwirklichen. Die Heiden andererseits sollen Gott um seiner Barmherzigkeit willen preisen, wie geschrieben steht. Darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Und an einer anderen Stelle heißt es, freuet euch, ihr Heiden, im Verein mit seinem Volke. Und an einer anderen Stelle, lobet ihr Heiden alle den Herrn, und alle Völker sollen ihn preisen. Weiter sagt Jesaja, erscheinen wird der Wurzelschoss Isais, und zwar er, der da aufsteht, um über die Heiden zu herrschen. Auf ihn werden die Heiden ihre Hoffnung setzen. Der Gott aber, der unsere Hoffnung ist, erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden auf den Grund des Glaubens, damit ihr immer reicher an Hoffnung werdet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Bis dahin dieses teure und wunderbare Gotteswort. Liebe Brüder und Schwestern, auch wir wollen, solange Odem in uns ist, solange wir zusammenkommen, immer aufs Neue den Herrn preisen und rühmen. Denn die Schrift hat's ja im Voraus gesagt und durch die Propheten wurde es schon gesagt, dass die Heiden Gott preisen werden. Und wir kommen ja von den Heiden her, aber wir sind Erlöste, Befreite und wollen nicht aufhören, Gott die Ehre zu geben und die Anbetung darzubringen. Wir sind immer dankbar, wenn wir wiederkommen dürfen, Gemeinschaft haben und gemeinsam unsere Stimmen erheben dürfen und auch die Lobgesänge zu seines Namens Ehre. Brüder und Schwestern, ja nicht, dass wir uns nur hören wollen oder einer den anderen beschauen, sondern wir erwarten, dass Gott uns segnet reichlich, wenn wir unsere Gebete und unsere Lobgesänge zu ihm emporrichten. Darum lasst uns jetzt aufstehen und gemeinsam um seinen Segen anflehen. Treuer Gott, dein Volk ist wiederum gekommen, Herr, um deinen kostbaren Namen zu Lob singen, anzubeten, o Herr. Herr, in Voraus Hast du es schon durch den Mund der heiligen Propheten angekündigt, dass es so sein soll, o Herr? Herr, mach uns so fertig. Mach uns so, Herr, wie du uns haben möchtest, dass dir ein wohlgefälliger Lobpreis aus unser aller Herz und Mund entspringen möchte, Herr. Mach es heute Abend, Herr. Tu es jetzt in dieser Stunde, o Gott. Wir richten unsere Blicke zu dir empor. Unsere Bitten, Herr, sei nicht ferne, Herr, sondern sei uns gnädig, sei uns nahe, Herr. Wir waren ferne, Herr, in Sünden, in Übertretungen, Herr. Aber du hast uns zu deinem Volke gemacht, Herr. Hast uns erlöst, hast uns frei gemacht. Herr, darum rühmen wir deine Gnade, deine Liebe, Herr. Wir preisen dich und beten dich an. Wir danken dir, Herr, für die Freude, die uns aus Gnaden zuteil geschenkt worden ist, Herr, an deinem Worte und zu dir, Herr, und den Frieden, Herr, den uns niemand geben kann als du allein, o Herr, den Frieden, den uns auch niemand nehmen kann, Herr, den wahren Frieden, Herr, der von dir kommt. Wir danken dir und wir preisen dich und geben dir die Ehre auch heute Abend. Bitten dich, du wollest mit uns sein, Herr, und uns alle reichlich segnen. Und auch alle, die nicht kommen konnten, Herr, oder in Urlaub sind, Herr, wollest mit allen sein, treuer Gott. Wir bitten dich auch, Herr, du wollest die Kranken begegnen, o Herr, und die Leidenden, o Gott. Du bist der große Arzt, du bist der große Helfer, du bist der Herr über alles, Halleluja. Darum beten wir dich an und rühmen deinen wunderbaren Namen und bitten dich, sei du mit uns heute Abend und segne dein gesamtes Werk. In Jesu Namen. Amen.
Wir öffnen das, was geschrieben in deinem Sohn, o mein Jesus, du geliebte mir. Du verließest deinen heiligen Herrschertum, und es kannst du bringen mich zu dir. Wunderbare Kraft in Jesu Namen liegt. Ein Engel im Raum auf der Kamp, o lieber Jesu mein, der süße Name dein, soll über alles sein, alles sein. Ihr Erlösten strahlt auf eure
dass wir wieder hier sein können. Heute hatte ich die Vermutung, dass wir nur unter uns sein werden, aber wir freuen uns dennoch über jeden Besuch, der gekommen ist, um mit uns gemeinsam dem Herrn zu danken, seinen Namen zu preisen, sein Wort zu hören, Hier ist Besuch, die Verwandten von Bruder Geidert sind gekommen, dann die Verwandten von Schwester Witt sind gekommen und von mir aus gesehen ganz rechts in der letzten Reihe wohl ein Bruder aus Polen, die beiden vorherigen aus der CSSR. Wir heißen euch ganz, ganz herzlich willkommen. Wir wünschten, dass sich alle so richtig wohlfühlen in der Gegenwart Gottes. Dass alle Spannungen, alles, was uns den Segen rauben könnte oder möchte, einfach hinweggetan wird und wir frei und froh unserem Gott begegnen können. Der Alltag hat seine Sorgen und Nöte gehabt, das irdische Leben auch, und das wird so bis ans Ende bleiben. Aber genauso haben alle Kinder Gottes, die dem Herrn vertraut, in jeder Lage, zu allen Zeiten und haben seine Hilfe immer wieder neu erfahren dürfen und das Gleiche können auch wir sagen. Gott ist treu. Er hält, was er verspricht. Wie dankbar können wir sein, dass Gott kein Mensch ist, dass er seinen Sinn nicht ändert, sein Programm nicht anders gestaltet, sondern seinen von Ewigkeit her gefassten Ratschluss zur Ausführung bringt. Ich schreibe ja gerade ein Traktat und da erwähne ich den Gedanken, dass trotz der kleinen Unterbrechung, die ja im Garten Eden geschah, wird der ewige Plan Gottes dennoch zustande kommen. Gott hat doch grundsätzlich alles, sogar den Sündenfall. Alles hat Gott in seinen großen Plan von Ewigkeit her mit einbezogen. Nichts kann ihn überraschen, nichts kann geschehen, von dem er sagen könnte, das hab ich nicht gewusst. Nein, Gott ist Gott. Und das ist eine herrliche Zuversicht, die wir haben dürfen, dass wir ihm so voll und ganz vertrauen können. Die Heilsgeschichte ist ja keine Geschichte der Menschen, sondern die Geschichte Gottes mit den Menschen. Es gibt ja zweierlei. Es gibt die Geschichte und es gibt die Heilsgeschichte. Die Geschichte hat menschliche Züge, aber die Heilsgeschichte ist der Plan Gottes und der ewige Ratschluss, den er mit uns verwirklicht. Und immer wieder, wenn ich daran denke, dass wir das Vorrecht haben, in diesen Tagen direkt das Wort Gottes frisch vom Thron gehört zu haben, dann erfüllt es mich mit einer tiefen Freude. Und ich hoffe, dass wir alle auch dankbar werden und dass wir, wie vorhin schon erwähnt, den Alltag mit all seinen Sorgen und Nöten ablegen und dem Herrn wirklich von Herzen vertrauen, damit er uns segnen kann. Ich komme in diese beiden Versammlungen heute Abend und auch morgen Vormittag nicht mit einem fertigen Programm, noch nicht einmal mit zurechtgelegten Bibelstellen, sondern schlicht und einfach, um mit dem Herrn und mit uns allen der Leitung des Geistes zu folgen. Und ich muss sagen, das Wort, das wir alle mitgelesen haben, kann ja gar nicht ausgeschöpft werden, weder in einer noch in zwei Versammlungen. Hier heißt es im ersten Vers, da haben wir Starken die Pflicht, die Schwächen derer, die nicht so stark sind, zu tragen und nicht wohlgefällig an uns zu denken. Was liegt schon in diesem einen Vers? Es ist ein großer Unterschied, ob ein Mensch wohlgefällig auf sich selber schaut und auf andere mit Verachtung, oder ob Gott wohlgefällig auf dich und mich schauen kann. Und da dürfen wir auch getrost sagen, wer auf sich selber wohlgefällig herabsieht, auf den wird Gott nicht wohlgefällig schauen können. Denn vor Gott ist jeder Mensch zu kurz gekommen, er sei, wer er ist. Wohl dem, der allein diesen Gedanken begreifen kann. Nur Menschen, die nicht wohlgefällig auf sich schauen können, auf die kann Gott mit Wohlgefallen schauen. Und ich sage euch warum. Denn das sind Menschen, die Gottes Hilfe benötigen, die zu ihm kommen, die zu ihm rufen. Und derer erbarmt er sich. Ihnen wendet er sich zu. Und dennoch, so werden wir hier ermahnt, haben die Starken die Pflicht, die Schwachen oder die Schwächen derer, die nicht so stark sind, zu tragen und nicht wohlgefällig an uns selbst zu denken. Wollen wir diesen Vers beherzigen und in Zukunft in die Tat umsetzen? Gottes Wort ist ja nicht nur dazu da, dass wir es immer wieder mal hören, sondern zu Herzen nehmen, dass es uns durch den Geist ins Herz hineingeschrieben wird und dass wir es dann auch in die Tat umsetzen. Wer ist bereit, da mitzumachen? Wer ist bereit zu sagen, Herr, hilf du mir, diesem Worte nachzukommen? Ja, es sind, Gott sei Dank, dass immer noch einige da sind. Ich weiß, der Punkt, auf den wir hier kommen und der uns ein bisschen zum Zögern veranlasst, ist ja nicht die Bereitschaft, anderen zur Verfügung zu stehen, sondern der erste Teil, da haben wir Starken. Und wer könnte sich schon anmaßen und sagen, naja gut, ich bin ja stark. Und dann erst kann man die Schwächen derer tragen. Und so wollen wir uns doch vom Herrn alle stärken lassen. Denn so steht's geschrieben, der Schwache sage, er sei stark und der Feigling, er sei ein Held. Bei Gott ist das alles zu machen. Und das geschieht ohne unsere Anstrengung. Wir brauchen uns nur dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Jeder von uns lebe dem Nächsten zu gefallen, ihm zum Besten, zu seiner Erbauung. Denn auch Christus hat nicht sich selbst zu gefallen gelebt, sondern, wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähten, sind auf mich gefallen. Das, was Gott galt, ist auf Christus gefallen. Und wir müssen damit rechnen, das, was Christus gilt, wird auf uns fallen. Denn durch die Gemeinde wird ja das Werk Gottes auf Erden fortgesetzt. Nicht, dass wir ein Programm hätten, aber wir haben uns in das Programm Gottes einfügen lassen. Und das ist nicht nur so gesagt, sondern das ist so. Wir haben uns durch die Gnade Gottes in sein Programm mit hineinfügen lassen. Seid ihr dafür dankbar?
Amen.
Dass wir nicht als Außenstehende, nicht nur als Beobachter, als Menschen, die ab und zu von der Endzeit hören und von biblischer Prophetie und ihrer Erfüllung, sondern dass wir zu denen zählen dürfen, an denen sich Gottes Verheißungen in diesen Tagen erfüllen. Dass wir Menschen sein dürfen, mit denen Gott einen Bund geschlossen hat. Menschen, die er begnadigt hat, die er zu sich gezogen hat. Vers 4. So ist ja alles, was vor Zeiten geschrieben worden ist, für uns zur Belehrung geschrieben, damit wir durch standhaftes Ausharren und durch den Trost, den die heiligen Schriften gewähren, an der Hoffnung festhalten. Es ist ja eine lebendige Hoffnung. Ich habe es oft genug gesagt und es begründet, warum es eine lebendige Hoffnung ist, die wir haben. Und am besten gelingt es mir in all den Heidenvölkern, wenn man den Vergleich ziehen kann, dass alle Religionsgründer gestorben sind und im Grabe geblieben. Und dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und dass er lebt und dass wir damit eine lebendige Hoffnung in uns tragen. Die Rechnung geht sehr leicht auf. Wie dankbar können wir auch dafür sein, dass wir einen schlichten biblischen Glauben haben, der aber göttliche Auswirkung mit sich bringt. Und am Tage der Wiederkunft des Herrn wird das ganz und gar offenbar geworden sein, dass wir in diesen irdischen, hinfälligen, erbärmlichen Gefäßen einen göttlichen, ewigen Schatz getragen haben und dass Gott dafür sorgen wird, dass diese sterbliche Hülle von der Unsterblichkeit einfach überwältigt wird, wie geschrieben steht, dann wird das Vergängliche, die Unvergänglichkeit anziehen und das Sterbliche, die Unsterblichkeit, das steht so geschrieben. Und so wie an Christus jedes Wort Gottes wahr geworden ist, das auf ihn geschrieben stand, so wird an der Gemeinde jedes Wort erfüllt werden, das für sie geschrieben steht. Anders haben wir Gott nicht kennengelernt. Anders können wir nicht glauben. Und das ist eine große Zuversicht, die wir haben. Darauf können wir getrost ein Halleluja, ein Preis sei Gott sagen. Denn wo ist ein Volk wie das Volk Gottes? Menschen, die dem Herrn glauben, die ihm vertrauen. Die nicht rumsortieren, das nehmen wir und das nicht, das deuten wir und dergleichen mehr, sondern die da glauben können, wie die Schrift gesagt hat. Das ist der wahre Glaube, der ein für allemal den Heiligen übergeben worden ist. Und dafür wollen wir getrost kämpfen, denn so steht's geschrieben. Kämpfet für den Glauben, der ein für allemal den Heiligen übergeben worden ist. Wer sind die Heiligen? Wer sind die Geliebten? Wer sind die Kinder Gottes? Alle, die durch das Wort und den Geist gezeugt
und wiedergeboren, die begnadigt wurden, die Vergebung ihrer Schuld durch den Glauben an Jesus Christus empfangen und angenommen haben. Dann heißt es, der Gott aber, von dem standhaftes Ausharren und Trost kommen, möge euch dazu verhelfen, einen einträchtigen Sinn untereinander nach der Weise Christi Jesu zu besitzen. Wer ist bereit, auch da mitzumachen? Wer ist bereit zu sagen, Herr, lass mich so werden, wie du es hier in deinem Wort gesagt hast, dass wir untereinander einen einträchtigen Sinn haben, nicht nach deiner und meiner Weise, sondern nach der Weise Christi. Ein jeder sei gesinnet, wie Jesus Christus auch war. Ich habe es gerade noch vorhin gelesen, da spricht unser Herr, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern dass er selbst diene und sein Leben zur Versöhnung hingebe. Das war es. Nicht für sich selbst leben, sondern für die zu sterben, die dem Tode preisgegeben waren, denen zu helfen, die sich nicht helfen konnten, die mit Gott zu verbinden, die von ihm getrennt waren. Das soll unsere Gesinnung sein, die Gesinnung, wie sie in Jesus Christus, unserem Herrn, auch war. Der Gott aber, von dem standhaftes Ausharren und Trost kommen, nicht von dir und nicht von mir, von Gott kommt alles, was uns geistlich vorwärts bringen und helfen kann. Möge euch dazu verhelfen, einen einträchtigen Sinn untereinander nach der Weise Christi Jesu zu besitzen. Wie ganz anders wäre es um uns bestellt, wenn wir uns stets vergegenwärtigen würden, dass der Herr uns sieht, uns hört, dass alles, was um uns herum geschieht, was mit uns geschieht, dass es in der Gegenwart Gottes geschieht. Wenn wir wirklich davon ausgehen würden, dass der Herr uns nicht verlässt und nicht versäumt, sondern stets zuhört, was wir sagen, beobachtet, was wir tun, wie würden wir da miteinander umgehen? Wie würden wir da die Worte füreinander wählen? Welch eine Einstellung hätten wir da zueinander, wenn wir wüssten, was wir einander tun, das tun wir unserem Herrn, der uns geliebt, der uns erlöst und zu sich gezogen hat. Dann kommt Vers 6. Damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen könnt. Das eine gehört zum anderen. Es ist wie eine Kette Glied an Glied gereiht. Und wir brauchen alles, um das zu haben und damit Gott zu seinem Recht kommen kann, was hier geschrieben steht. Und nicht nur hier, sondern in der ganzen Heiligen Schrift. Da gibt's den herrlichen Vers. Wie sollte Gott mit ihm uns nicht auch alles schenken? Gott verlangt ja nicht nur Sache. Er gibt ja alles das, was er in deinem und in meinem Leben sehen möchte. Das will er uns schenken. Wie sollte Gott mit ihm uns nicht auch alles schenken? Ja, aus seiner Fülle dürfen wir nehmen. Gnade um Gnade. Auch heute Abend Auch heute Abend dürfen wir aus der Fülle Gottes Gnade um Gnade nehmen. Trost, Hoffnung, Zuversicht, Glaubensstärkung. Alles, was wir benötigen, dürfen wir aus seiner Gnadenfülle nehmen. Und dann kommt's dann natürlich in Vers 7. Darum nehmt euch gegenseitig an, wie auch Christus euch zu Gottes Verherrlichung angenommen hat. Wir haben über diese Worte und über diese Verse ja schon des Öfteren gesprochen. Gott hat uns in Christus angenommen, so wie wir waren. Und hat uns dann natürlich umgestaltet. Wir müssen uns einander annehmen, so wie wir sind. Und Gott die Umgestaltung in einem jeden überlassen. Wir vermögen uns noch nicht mal selber umzugestalten, geschweige einen anderen. Aber Gott vermag uns alle, innerlich so mit ihm selber und seinem Worte in Einklang zu bringen, dass die Umgestaltung von innen herauskommen kann. Und dann hat sie Bestand. Man kann auf Menschen äußerlich einreden, ihnen genau sagen, was sie nicht tun dürfen, alles ihnen sagen. Und vielleicht tun sie es eines Tages auch nicht. Aber damit ist noch kein Werk Gottes in ihnen geschehen. Es muss zurückkommen zu der Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, das in den Glaubenden und Zuhörenden zu einer Gotteskraft werden kann, die uns innerlich erfasst und auch umgestaltet. Hier kommt ein Gedanke, den wir sicher nicht weit ausführen können. Ich meine nämlich, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden zum Erweis der Wahrhaftigkeit Gottes, um die den Vätern gegebenen Verheißungen zu verwirklichen. Das ist ein Punkt, der mir persönlich sehr, sehr groß geworden ist. Und wir alle sind hier ja erwachsen und in der Schule Gottes. Aber es erinnert ganz einfach an die ursprüngliche Sünde. Und da kam kein Mensch, kein Mann Gottes, kam daran vorbei. Noch nicht einmal Abraham, der 430 Jahre vorher die Verheißung bekam, ehe das Gesetz und die Beschneidung allgemein eingeführt worden ist. Und das hatte an die ursprüngliche Sünde zu erinnern, da führte kein Weg dran vorbei. Gott hatte dem Manne ja nichts Besonderes aufgetragen, sondern nur der Frau hatte er gesagt, mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Aber als die Zeit kam und Gott die Verheißungen zu geben begann, den Bund aufrichtete, kam auch die Beschneidung. Ihr werdet es mitlesen können. Ich habe es mir schnell aufgeschlagen. In Römer Kapitel 4, da heißt es von Vers, Römer 4 von Vers 9, gilt nun die Seligpreisung nur dem Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir behaupten ja doch, dem Abraham wurde sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Unter welchen Umständen hat diese Anrechnung stattgefunden? Als er schon beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Nun, nicht als er schon beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. Und das äußere Zeichen der Beschneidung empfing er dann als Siegel für die Glaubensgerechtigkeit. Wie ich gesagt habe, wir wollen darauf gar nicht näher eingehen. Aber alle, die diese göttliche Offenbarung der ursprünglichen Sünde im Garten Eden nicht erkennen, ich weiß nicht, wie sie den Heilsplan Gottes, wie sie überhaupt die Erlösung und den Sündenfall insgesamt einordnen und betrachten, geschweige durch göttliche Offenbarung annehmen wollen. eines greift doch in das andere hinein. Hier haben wir gelesen, ich meine nämlich, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, zum Erweis der Wahrhaftigkeit Gottes, um die den Vätern gegebenen Verheißungen zu verwirklichen. Ich frage euch heute, warum musste Christus, unser Herr, am achten Tage beschnitten werden? Habt ihr es alle gelesen? So steht's in der Bibel. Es gibt kein Vorbei an der göttlichen Offenbarung des Wortes. Und wir können dankbar sein, dass gerade in unseren Tagen, vom Mose bis zur Offenbarung, der gesamte Heilsplan Gottes so deutlich geoffenbart wurde wie noch nie. Und da gibt es immer noch Menschen, die meinen, eine göttliche Offenbarung des Wortes sei ein Streitobjekt. Das ist ein Glaubensobjekt, damit Gott es uns auch offenbaren kann durch den Heiligen Geist. Solange wir noch über die Dinge, die Gott offenbart, streiten, sind wir noch im anderen Boot. Wer im Boot mit dem Herrn ist, der wird stille sein, der wird zuhören und dem wird Offenbarung aus Gnaden zuteil werden. Da ist noch ein anderes Wort, das ich trotzdem noch lesen wollte, aus dem Epheser, das mit Sicherheit hier hinpassen könnte. Epheser Kapitel 1, diese Erwählung Gottes und die Offenbarung seines Willens und seines Heilsratschlusses ist doch das Große und Herrliche in diesen Tagen. Es heißt hier in Epheser im ersten Kapitel von Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem Segen geistlicher Art in der Himmelswelt in Christus gesegnet hat. Bleiben wir hierbei einen Augenblick stehen. Gesegnet hat. Gottes Volk ist ein gesegnetes Volk. Gesegnet mit jedem Segen Gottes. Und nun wird vielleicht der eine und der andere bei sich denken, ich will mich ja nicht selber belügen, mir fehlt noch dies, mir fehlt noch das. Teures Herz, diese aufrichtige Feststellung, die treffe ich genauso wie jeder von uns, die wir hier sind, und alle, die eventuell diese Ansprache hören werden. Eines müssen wir aber deutlich unterscheiden, dass wir Gott immer Recht geben in dem, was er in seinem Worte sagt. Wir müssen Gott Recht geben und glauben, dass das die Wahrheit ist. Und dann wird uns zuteil werden, was er uns schon geschenkt hat. Das ist doch der Weg des Glaubens. Ich belüge mich doch nicht, wenn ich Gottes Wort glaube. Ich stelle lediglich fest, das und das habe ich noch nicht. Das ist reell. Aber dann stelle ich fest, dass Gott es mir ja schon gegeben hat. Dass ich nur durch Unglauben die Sache noch nicht offenbar geworden sehe. Und da werden wir alle gefordert und auch gefördert durch die Gnade Gottes, dem Herrn Recht zu geben. Einfach zu sagen, treuer Gott, ich schaue nicht auf das Sichtbare, sondern auf dich als den Unsichtbaren, als sehe ich dich. Ich glaube, was du in deinem Worte gesagt hast. Und ich besitze es bereits. Schenke mir den Glauben, dass es offenbar werden kann. Und gib mir deinen Geist, der es lebendig machen kann. Man muss diesen Glaubensweg mit Gott beschreiten. Wir sind auf dem besten Wege dorthin weiter, denn in ihm hat er uns ja schon vor Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor seinem Angesicht dastehen sollten, und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat. In diesem haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung unserer Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Wir sehen, dass der Mann Gottes nicht mit Wenn und Aber hantierte, sondern mit dem Werk Gottes in aller Ehrfurcht so umging, wie es Gottes würdig war, und hat das Erlösungswerk als vollkommen geschehen dargestellt für alle Gläubigen, die der Herr dazu bestimmt hat und auch begnadigt hat. Es ist nicht eine Anmaßung, sondern wirklich der Glaube, der in denen war und noch heute ist, die dem Herrn angehören. Wir haben doch gar nichts mitgebracht als ein armes, elendes Leben, das noch nicht mal für uns brauchbar war, geschweige für den Herrn. Aber so kommen wir zu ihm und werden aus Menschenkindern zu Gotteskindern gemacht. Aus Fernestehenden werden Nahestehende, aus Verlorenen Gerettete. Ist das nicht etwas Wunderbares? Ach, dass wir uns neu freuen könnten über das, was Gott an uns getan hat. In diesem haben wir, der uns durch Mitteilung aller Weisheit und Einsicht in überströmender Fülle hat zuteil werden lassen. Also, von Gott aus ist alles geschehen. Teures Herz, nimm es im Glauben an. Schau nicht mehr auf dich und auf die Umstände, nicht auf den Alltag mit all seinen Sorgen und Nöten. Es gibt ja mehr Alltage als Sonntage, das wissen wir alle. Aber eines wissen wir, dass der Herr uns erlöst hat, dass unsere Schuld gesühnt, unsere Sünde vergeben, dass wir neues, ewiges Leben von Gott empfangen haben. Hier heißt es, unter Mitteilung aller Weisheit und Einsicht in überströmender Fülle hat zuteil werden lassen, auch wenn es noch nicht offenbar geworden ist. So wird es offenbar werden, dass die Fülle Gottes mitten in der Gemeinde und durch die Gemeinde offenbar wird. Und ich lese es euch vor, so ich es finde, dass die gleiche Fülle Gottes, die in Christus war, auch in der Gemeinde ist. Kolosser, Kapitel 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr besitzt die ganze Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Jetzt frage ich euch, wollen wir das glauben, wie es hier geschrieben steht? Amen. Wir können nicht anders. Wenn wir als Gläubige nicht glauben, ja, wer soll dann glauben, was Gott in seinem Worte gesagt hat? Hier im Epheserbrief haben wir gelesen, dass uns in überströmender Fülle alles durch Weisheit und Einsicht geschenkt worden ist. Und hier wird uns gesagt, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Warum ist die Fülle Gottes, die ja eine Geistesfülle war, in einen irdischen Leib hineingekommen in Jesus Christus, unserem Herrn? Damit dieser irdische Leib als Opfer für alle, die der Erlösung bedürfen und sie annehmen würden, dargebracht würde. Damit dieselbe Fülle des Geistes in den Erlösten sein könnte. Also, wie Bruder Brenim es an einer Stelle sagt, und das stimmt auch mit dem Johannesevangelium überein, Gott in Christus und Christus in der Gemeinde. Alles in allem von Gott so gefügt und gewollt. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Glauben wir das alle? Gut, wir sagen Amen dazu. Und jetzt der zweite Teil. Doch mit dem ersten Teil haben wir kein Problem. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Da können wir Amen, Amen, Amen sagen. Ja, aber damit ist dir und mir noch nicht die Antwort gegeben, die wir benötigen. Es geht ja direkt weiter. Und ihr besitzt die ganze Fülle in ihm. Wir sind doch mit eingeschlossen in dieses Programm Gottes. Es ging doch um uns. Meint ihr, der Herr ist um seinetwegen gekommen? Er ist doch um unseretwegen gekommen. Er wollte uns erlösen. Er wollte uns in den göttlichen Stand zurückversetzen. Er wollte uns begnadigen. Jetzt wohnte in ihm die ganze Fülle leibhaftig, damit sie auch in uns leibhaftig wohnen kann. Nachdem wir die Erlösung durch das kostbare Blut des Lammes angenommen haben. Und ihr besitzt die ganze Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Wollen wir das von Herzen glauben? Nun könnten wir wieder reell sein und sagen, ja, aber das ist doch noch nicht so richtig zu sehen. Ja gut, wollen wir auf das Sichtbare schauen und im Unglauben reden und Gott damit wehtun? Oder wollen wir dem Herrn vertrauen und sagen, Herr, ich glaube, hilf meinen Unglauben, so gewiss die Fülle Gottes in dir, mein Herr und Heiland, leibhaftig wohnte, so gewiss hast du mich erlöst, damit diese Fülle Gottes in mir, in uns Gläubigen, wohnen kann. So sieht das Programm Gottes aus. Und deshalb werden wir ja auch als Söhne und als Töchter Gottes bezeichnet. Zurück zu dem Wort im Epheserbrief. Hier heißt es von Vers 9. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan. Wie wunderbar, dass wir das mit einem göttlichen absolut sagen können. Es ist ein großer Unterschied, ob man sich etwas anmaßt oder ob die Sache sich so verhält. Gott hat sich sehr viel Mühe gemacht, hat die Verheißungen für diese letzten Tage auf den Leuchter gestellt, hat einen Propheten gesandt, damit das prophetische Wort in der Gemeinde gepredigt, dass es geoffenbart wird und dann zu leuchten beginnt in der Finsternis. So steht's von unserem Herrn geschrieben und so auch für die letzten Tage. Die, die in Finsternis saßen, haben ein helles Licht gesehen. Und für die letzten Tage zur Abendzeit wird es Licht werden. Prophetische Abschnitte, die vor Gott eine besondere Bedeutung haben. Und so brauchen wir nicht mehr zu deuten und auszulegen, sondern zu glauben und ein Teil dieses Heilsplanes Gottes werden, dem Herrn wirklich dienen und nachfolgen, ohne ein eigenes Programm zu haben. Es ist immer sehr einfach, in die Kirchengeschichte zu schauen und zu sagen, viele haben vom Reich Gottes gepredigt und ihr eigenes Reich gebaut. Und dann kann man 100 andere damit meinen. Aber dann muss man so reell sein und sich die Frage stellen, allmächtiger Gott, bauen wir innerhalb deines Reiches unser eigenes Reich oder haben wir uns dir zur Verfügung gestellt? Ist unser inniges Gebet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Natürlich, wenn wir reell sind und zurückschauen, können wir sagen, alle Denominationen haben vom Reiche Gottes gepredigt und haben ihr eigenes Reich gebaut. Aber wenn wir in diese Zeit hineinkommen, dann müssen wir genauso reell sein und sagen, viele haben das Wort für diese Zeit genommen und haben ihre eigene Sache daraus gemacht. Und sie ist nicht mehr die Sache Gottes in ihrer Verkündigung geblieben. Jeder baut ein kleines Reich für sich selber, sammelt ein paar Untertanen, die da zur Verfügung stehen und meint immer noch, ein Teil des Reiches Gottes zu sein. Ihr Lieben, im Reiche Gottes ist kein Platz für dein oder mein Reich. Und da könnte ich ein Wort aus dem Propheten Daniel vorlesen. Da heißt es, in jenen Tagen wird Gott der Herr ein Königreich erstehen lassen. Aber alle anderen Königreiche werden ihm untertan und dienstbar sein. Das trifft auf die Gemeinde des lebendigen Gottes genauso zu. Entweder wir bauen unser eigenes Reich oder wir sind im Reiche Gottes und werden innerhalb dieses Reiches Gottes aufgebaut. Dazu sind zwei Dinge erforderlich. Erstens, dass wir begreifen, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Man kann nicht sagen, hier oder da ist es. Das Reich Gottes muss inwendig in dir und in mir sein. Und dann wirst du durch das Reich Gottes, das Gott in dir aufrichtet, in das Reich Gottes hineingenommen werden. Das ist doch das ganze Geheimnis, von dem wir sprechen. Nicht nur eine Sache, über die wir theorisieren, sondern in der Praxis wollen wir es doch so sehen, wie es ist. Ich spreche das ganz offen aus. Ich wäre mir zu schade, ein Teil meiner eigenen Sache zu sein. Ich würde keinen Tag und keine Stunde weitermachen, wenn ich nicht hundertprozentig vor dem allmächtigen Gott wüsste, dass ich mitten in sein Reich hineingestellt wurde, weil sein Reich in mich hineingelegt worden ist. Ja, das kannst du nochmal sagen, Bruder. Das ist die reine Wahrheit. Alles andere führt doch am Schluss zu einer solch grausamen Enttäuschung, die sich heute niemand vorstellen kann. Und glaubt nicht, dass die Trunkenbolde und all diese Menschen enttäuscht sein werden. Die warten doch auf nichts, was da kommen soll. Die Enttäuschung wird bei denen sein, die darauf warten. Die meinen, dem Bräutigam entgegenzugehen. Die meinen, an der Entrückung teilzuhaben und alle anderen ausschließen. Wir schließen niemanden aus. Wir lassen uns von Gott einschließen und möchten, dass sein Reich in uns ist und dass wir in seinem Reiche sind. Habt ihr alle das Verlangen? Das Reich Gottes in uns und wir mit dem Reiche Gottes im Reiche Gottes, dass der Herr zu seinem Recht kommt, dass er sich doch offenbaren kann. Hierin liegt das ganze Geheimnis. Nehmt euch einander an, wie Gott euch in Christus angenommen hat. Reich Gottes in uns, wir im Reiche Gottes, aus seiner Fülle haben wir alle genommen. Gnade um Gnade. Auch heute Abend. Für mich ist das etwas ganz Großes. Wir brauchen keine große Predigt. Wir brauchen nur den Herrn, der uns seine große Sache lebendig macht und uns wissen lässt, ich habe mein Wort in euch hineingelegt, das dazu bestimmt ist, in diesen letzten Tagen Realität zu werden in meinem Reiche. Und damit habe ich schon mein Reich in euch hineingelegt. Und es ist nicht von dieser Welt, so sagt unser Herr. Aber es muss inwendig in uns sein. Wenn es nur auswendig ist, können wir es alle vergessen. Können wir es alle vergessen. Und für viele ist das Reich Gottes leider eine auswendige Sache. Es muss inwendig in uns sein, wenn wir in diesem Reiche sein wollen. Und ich glaube, dass Gott es so getan hat. Schaut, Johannes der Täufer hatte ein Wort Gottes, das zum Reiche Gottes, zum Ablauf des Reiches Gottes gehörte. Und ich frage euch heute Abend, womit fing er seine Predigt an? Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Er hatte ein Wort in sich, das er trug. Und dieses Wort war schon ein Bestandteil des Beginns des Reiches Gottes in seinen Tagen. Wir sind heute dran. Wir tragen das Wort Gottes, das ein Bestandteil des Reiches Gottes für diese letzten Tage ist. Und wir können nicht anders, als das Gleiche zu sagen. Wie fing unser Herr an? Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. An ihm erfüllte sich und durch ihn erfüllte sich das Wort Gottes, das zum Reiche Gottes gehörte. Ihr Lieben, dass wir es fassen könnten. Das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes. Und von da an wird das Reich Gottes gepredigt. Der Mann trug doch Jesaja 40 in sich. Der trug doch Malachi 3 in sich. Ein Wort Gottes, das ein Bestandteil des Reiches Gottes war. Und dieses Wort war in ihm. Und er war im Reiche Gottes. Halleluja! Preis und Dank sei unserem Gott! Wir sind noch nicht klug ersonnen Fabeln gefolgt, sondern dem wahren und klaren Worte Gottes. Und wenn die Endzeitbotschaft verhüllt ist, dann ist sie denen verhüllt, die verloren gehen. Paulus sagte, wenn das Evangelium, das wir predigen, verborgen ist, dann ist es denen verborgen, die verloren gehen. Aber denen, die gerettet werden, ist es offenbar geworden. Das demütigt uns unter die gewaltige Hand Gottes. Das macht uns klein. Und wir müssen sagen, Herr, wer sind wir? Wer war Johannes? Wer waren alle Propheten? Und wer sind wir? Wir können uns nicht sehen und nicht hören lassen. Aber vor Gott sind wir etwas Kostbares. Er hat uns innig geliebt. Der Herr hat sein Blut für uns vergossen. Eine Gemeinde erlöst und erkauft, die sein ewiges Eigentum ist.
Menschen in seinem Reich, die das Wort in sich tragen, das im Reiche Gottes verwirklicht werden soll. Menschen, die mit Gott einen Bund und mit denen Gott einen Bund geschlossen hat. Menschen, die begriffen haben, was der Herr in diesen Tagen gemäß seinem Worte in seinem Reiche tut. Seid ihr dafür dankbar? Seid ihr froh, dass Gottes Wort solch einen Trost, solch eine Zuversicht, solch eine Klarheit, wie sie kein Mensch auf Erden haben und bringen könnte, die strömt uns vom Geiste Gottes und vom Worte Gottes zu. Und stimmt's, ich täusche mich nicht, die Sache liegt klar vor unseren geistlichen Augen. Wir sehen doch, worum es geht. Nicht um hier und nicht um da. Inwendig in euch, nämlich das Wort, das im Reiche Gottes zu einer bestimmten Zeit erfüllt werden soll. Gottes Verheißungen in uns, damit sie durch uns innerhalb der Gemeinde, innerhalb des Reiches Gottes verwirklicht und erfüllt werden. Ich kann nur sagen, möge Gott uns heute allen Gnade schenken, das zu erfassen und durch Offenbarung zu sehen, dass wir dazu bestimmt worden sind, ein Teil seines Reiches in diesen letzten Tagen zu sein, die Wahrheit zu erkennen, frei zu werden und hineingefügt in das Reich unseres Gottes in diesen Tagen. Gott bewahre uns je innerhalb seines Reiches ein eigenes Reich zu bauen. Nie und nimmer wird das sein. Alle, die von Gott gesandt wurden, haben nie für sich und in ihrem Namen gewirkt. Sie haben dem Herrn den Weg bereitet. So hat Johannes begonnen, so haben es die Apostel weitergemacht und so ist es bis auf den heutigen Tag. Warum hat Bruder Brennen keine Gemeinde gegründet? Nur eine lokale Gemeinde, keine Denomination. Gehört haben ihn viele aus verschiedenen Denominationen oder freie Gemeinden, die schon bestanden. Aber er selbst hat keine Gemeinde gegründet. Er hat innerhalb des Reiches Gottes sich nicht selber ein Reich gebaut. Nein, er hat das zum Reich Gottes gehörende Wort verkündigt. Und alle, die es aufnehmen, im Glauben aufnehmen und in das Reich Gottes hineinkommen, durch sie und in ihnen wird das Wort vom Reich Gottes, lebendige Realität. Was hat der Herr nach seiner Auferstehung getan? Er begann über das Reich Gottes zu sprechen und über alles, was geschehen musste. O gelobt sei der Name des Herrn. Wir haben nichts anderes, kein Programm, nur das, was Gott in diesen Tagen tut. Wenn wir damit missverstanden werden, dann müssen wir sagen, so ging es auch all den Propheten und Aposteln und auch dem Herrn. Wir wollen lieber missverstanden werden bei Menschen und bei Gott in Gnaden sein, als von allen verstanden und bei Gott in Ungnade. Er hilfe uns, dass wir das heute Abend im Glauben annehmen. Als eine göttliche Tatsache, als eine Realität. So gewiss, die zum Reiche Gottes gehörenden Verheißungen in uns sind, so gewiss werden wir in das Reich Gottes hineinversetzt, damit innerhalb des Reiches Gottes alles, was noch geschehen muss, erfüllt werden kann. Wir warten nicht nur darauf, wir wissen, dass es geschehen wird. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn danken. Mein Gott, mein Gott. O Gott, o Gott.
In dir haben wir den
Mein Herr.
In dir haben wir die Gewissheit. In dir haben wir die Fülle.
O Herr. O Gott.
Schenke uns alle Gnade, Gott. Herr, dass wir es im Glauben fassen, Herr.
Amen.
Dass wir nicht an uns herumwirken und
rumwirken. Mein Gott, mein Gott.
Auf dir vertrauen, Herr.
Mein
auf die Bauern deines Namens verherrlichen, Jesus Christus. Dank sei dir, dass du geredet hast.
Mein
Dank
Gott.
Sei dir, dass mein du getröstet hast.
Mein
Dank sei dir, Herr, für der Erbauung.
Ja. Amen.
Himmlischer Vater von ganzem Herzen, danke ich dir heute Abend für die Klarheit und Wahrheit deines Wortes. Ich danke dir, dass dein Reich göttliche Realität hier auf Erden ist. Dein Wort ist in unseren Herzen, das Wort der Verheißung. Ich danke dir, dass das Evangelium vom Reich allen Völkern und Nationen gepredigt wird. Und es fehlt nichts daran. Der ganze Ratschluss Gottes wird darin verkündigt. Habe innigen und herzlichen Dank dafür. Halleluja. Herr, du bist wunderbar. Du bist herrlich. Du bist gegenwärtig. Du hast mit uns geredet. Dein Reich ist nicht von dieser Welt. Da ist auch keine Weisheit dieser Welt. In deinem Reiche gilt dein Wort. Halleluja. Du bist König in deinem Reich. Ach Herr, du wolltest die Herrschaft über uns alle übernehmen und ausüben. Treuer Gott, wir möchten jedes Wort, das in deinem Reiche noch zur Erfüllung kommen soll, als göttliche Verheißung in uns tragen. Halleluja! Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung deinem Namen, dass so das Reich Gottes schon in uns ist und wir im Reiche Gottes. Halleluja! Gepriesen und gelobt seist du in Ewigkeit. Amen.